Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich immer über Gelegenheiten, vorzustellen, was wir tun. Nils Zuraski hat es schon gesagt. Ich glaube, mein Vortrag ist ganz anders als der, den Katharina Zweig halten würde. Ich erkläre ja nachher noch, wie Algorithm Watch zustande gekommen ist. Aber Katharina ist Professorin für Informatik an der Uni Kaiserslautern. Ich bin Journalist, ja. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Und auch wenn wir dieselbe Organisation mitgegründet haben, haben wir natürlich völlig unterschiedliche Blickwinkel darauf. Und ich verstehe mich auch nicht als Wissenschaftler. Ich bin Praktiker, ich bin Geschäftsführer dieser Organisation und werde natürlich trotzdem einige theoretische Überlegungen hier anstellen heute Abend. Es wäre wahrscheinlich relativ langweilig, wenn ich Ihnen berichten würde, wie mein Alltag so aussieht. Ja, der findet nämlich auch hauptsächlich vor dem Computer statt und am Telefon. Und das Stichwort Historisieren war schon gleich sehr gut. Damit möchte ich nämlich beginnen. Ja? Also jetzt nicht im Sinne von, ich gehe jetzt zurück in die Anfänge der Algorithmenentwicklung und warum der Algorithmus Algorithmus heißt. Ich glaube, das ist nicht unbedingt in Ihrem Interesse. Aber ich möchte Ihnen etwas aus der jüngeren Vergangenheit vorlesen. Und das ist Folgendes. Unsere Gesellschaft verlässt sich zunehmend auf Computersysteme, die ursprünglich bei Analysen und Entscheidungen helfen sollten, in Anführungszeichen, aber längst das Verständnis ihrer Nutzer übersteigen und gleichzeitig unentbehrlich geworden sind. Das ist eine sehr ernste Entwicklung. Sie hat zwei wichtige Konsequenzen. Erstens werden Entscheidungen von Computern beeinflusst und manchmal sogar ausschließlich von Computern getroffen, deren Programme niemand mehr kennt oder versteht. Also kann niemand die Kriterien oder Regeln kennen, auf denen diese Entscheidungen beruhen. Zweitens werden die Regeln und Kriterien, die in diesen Computersystemen verkörpert sind, immun gegen Veränderungen, da ohne detailliertes Verständnis der inneren Abläufe jede nennenswerte Modifikation aller Wahrscheinlichkeit nach das ganze System lahmlegen wird, womöglich irreparabel. Solche Systeme können daher nur weiter wachsen. Das hört sich doch nach einer astreinen Gegenwartsbeschreibung an, oder? Sie haben es aber vermutet, dass es keine ist, sondern dass sie von Josef Weizenbaum stammt aus seinem Buch Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft und das ist immerhin vor 30 Jahren erschienen. Vor 40 Jahren ist das erschienen. Und ich habe habe einiges von Weizenbaum gelesen, das kannte ich jetzt nicht oder zumindest war es mir nicht mehr präsent. Ich habe es aus dem, und das ist die erste Leseempfehlung des heutigen Abends, aus dem sehr, sehr lesenswerten Essay von Katrin Passig, der vor ungefähr 2 Monaten im Merkur erschienen ist und der ist auch kostenlos online abrufbar und der heißt 50 Jahre Blackbox. Ja, was natürlich für Kenner der Materie schon den ersten Lachanfall auslöst, denn viele haben heutzutage so die Vorstellung, ja, das mit der Blackbox, das haben wir so seit 2 Jahren. Ne? So, dass Computer so eine Blackbox sind und die Algorithmen und diese Automatisierungssysteme und tatsächlich gibt es den Begriff schon viel länger, es gibt die Idee schon viel länger, dass diese Systeme undurchschaubar sind und sie hat das mal nachgezeichnet, hat da ein bisschen im Archiv gegraben und recherchiert und geht also sehr, sehr weit zurück. Also nicht sehr weit im Sinne der Menschheitsgeschichte, aber doch sehr weit im Sinne der Computergeschichte. Und dann muss man sich natürlich fragen, wenn man so ein Zitat verwendet oder wenn man das kennt und wenn man feststellt, ach meine Güte, die Diskussion gibt es ja nun doch nicht erst seit vergangener Woche, was ist denn aber eigentlich anders als 1977, als das Buch von Weizenbaum erschienen ist, was ist heute denn anders, was dieses neue Interesse, diese neue Besorgnis, diese neue Aufregung und so weiter um diese algorithmisch gesteuerten Systeme auslöst. Und darauf kann ich keine abschließende Antwort geben, aber es gibt natürlich Indizien. Und das möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, möchte dann in einem zweiten Schritt über eine bestimmte Fragestellung oder Forderung reden, die gegenüber solchen automatisierten Systemen gestellt wird, möchte die ein bisschen genauer darstellen und auch etwas über unsere Arbeit sagen und dann auch in die Diskussion mit Ihnen einsteigen. Denn ich bin sehr interessiert daran, wie das bei Ihnen ankommt, welche Fragen Sie dazu haben, welche Sorgen Sie umtreiben, aber vielleicht auch welche Hoffnungen Sie haben. Denn das ist für uns immer wichtig, dass wir als eine Organisation, die eben auch auf Advocacy, wie es heutzutage so schön heißt, also auf Aufmerksamkeit Wert legt, also Aufmerksamkeit zu schaffen für dieses Thema der automatisierten Entscheidungsfindung, welche Haltung Sie dazu haben. Das ist jetzt auch schon fast ein historisches Bild. Ja, so sahen mal Navigationssysteme aus. Naja, es gibt sie schon noch in der Art und Weise. Ich benutze das jetzt nur als Beispiel dafür, für Systeme automatisierter Datenverarbeitung, aber vor allen Dingen auch Entscheidung oder Entscheidungsvorbereitung, die heute selbstverständlich geworden sind in unserem Alltag. Ich hätte jetzt auch ein Telefon abbilden können mit Google Maps drauf. Das ist ja inzwischen auch ein Navigationssystem. Und was dahinter steht, ist einfach die Behauptung, dass das auch so eine Art von automatisierter Entscheidungsvorbereitung ist. Da werden große Datenmengen verarbeitet, da laufen hochkomplexe Algorithmen und am Ende kommt der Vorschlag raus, biegen Sie bitte an der nächsten Kreuzung links ab. Und die meisten von uns werden das nicht in Frage stellen, denn schließlich haben wir das Gerät ja zu dem Zweck. Es sei denn, das ist eins, was sich nicht automatisch aktualisiert und wir wissen, weil das unser täglicher Weg zur Arbeit ist, da ist jetzt eine Baustelle und die muss ich umfahren. Aber das ist dann ja mehr oder weniger ein Problem, dass es schon inzwischen veraltete Technik ist, denn wenn wir die Echtzeitdaten da drin haben, dann wissen wir auch oder dann weiß das Gerät auch, dass da eine Baustelle ist, denn dann ist da ein Stau und den will man sowieso umfahren. Das heißt, selbst so ein simples System, in Anführungszeichen simpel, technisch hochkomplex, aber für uns alle fast selbstverständlich geworden inzwischen, könnte man bezeichnen als eine Art automatisierte Entscheidung oder Entscheidungsvorbereitung. Das andere Beispiel ist der Spamfilter in Ihrem E-Mail-Programm. Ja? Auch wahnsinnig inzwischen hochentwickelte Technologie, die da läuft im Hintergrund. Da werden wahnsinnig viele Daten gesammelt. Da werden zum Teil eben mit diesen also Technologien angewendet, die immer das große A und O auslösen. Ja? Machine Learning, Deep Neural Networks und alle diese Geschichten, die man dann hoffentlich auch nicht so ernst nehmen muss in dem Zusammenhang, aber es ist jetzt schon eine Tatsache, dass das da angewendet wird. Ja? Und die sorgen für nichts weiteres, als dass in ihrer Inbox möglichst keine E-Mail ankommt, die nicht wirklich an sie gerichtet war und sie interessieren könnte. Und mal Hand aufs Herz, wer von uns guckt denn noch in seinen Spam-Folder, beziehungsweise wer hat überhaupt noch einen, wo wird denn nicht überall schon der Spam auf dem Server weggefiltert, sodass man überhaupt nicht mehr mitbekommt, dass da irgendwas war, was auf einen quasi abgefeuert wurde und nie angekommen ist. Und wenn das dann mal schief geht, dann erfährt man das deshalb, weil irgendwann eine E-Mail im Postfach hoffentlich landet, in der drin steht, hast du meine E-Mail nicht bekommen, die ich dir vergangene Woche geschickt habe. Ja, und dann muss man denken, also entweder hat man wirklich gepennt oder man schreibt dann zurück, die ist wahrscheinlich im Spam gelandet. Ja. Also auch hier lassen wir uns schon Entscheidungen, schon seit sehr, sehr langer Zeit gewisse Entscheidungen von Systemen abnehmen. Ja. Und warum ich es aber als Beispiel nehme, ist, es ist allgegenwärtig geworden. Ja, da, wo bestimmte Expertensysteme in den 70er Jahren noch hoch, komplex sind diese Systeme ja heute auch, aber vor allen Dingen wahnsinnig teuer waren und nur in ganz eingeschränkten Gebieten eingesetzt wurden, ist es heute einfach eine Selbstverständlichkeit, dass diese Technologie überall läuft. Ja, und wir vermuten, dass eben ein Teil dieser erneuten Aufmerksamkeit daher stammt. Aber es gibt natürlich noch einen anderen Teil, denn man muss sich ja fragen, wo ist denn die gesellschaftliche Relevanz solcher Technologien? Ist es jetzt wirklich ein Problem, dass wir dieses Navigationssystem haben und dass uns das überall zur Verfügung steht? Klar gibt es dann die Bedenken, ach ja, die Jugend, die kann keine Karten mehr lesen und so weiter. Das sind aber jetzt erstmal keine Bedenken, die ich teile und die vor allen Dingen auch nichts mit unserem Auftrag als Algorithm Watch zu tun haben. Denn es ist ja nicht so, dass dann bestimmte Entscheidungen da vorweggenommen werden, von denen wir sagen würden, die haben eine gesellschaftliche Relevanz. Mal abgesehen davon, dass man darüber diskutieren könnte, was passiert mit uns als Gesellschaft, wenn immer mehr solche Technologien und solche Aufgaben abnehmen. Aber wir gucken ja eher auf den konkreten Anwendungsfall. Und da gibt es natürlich sehr viel konkretere Bedenken, die man haben kann bei anderen Systemen, die verwendet werden. Nehmen wir das Beispiel vorausschauende Polizeiarbeit, häufig englisch Predictive Policing genannt. Ich habe ein Beispiel mitgebracht aus der Schweiz, aber das ist ja inzwischen auch völlig weit verbreitet in Deutschland. Ich muss jetzt mal gerade überlegen, also die Hamburger Polizei hat, glaube ich, bisher da nur ein Pilotprojekt gemacht. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Okay, in Ordnung. Ja, dann mein Fehler, dass ich nicht geschaut habe, wer vor mir dran war. Aber stimmt es denn, dass die Hamburger... Nein, also München setzt es schon in der Praxis ein. Ah ja, in Ordnung. Das war die Info, die ich brauchte. Vielen Dank. Also München, Nürnberg, die machen das schon. Baden-Württemberg, da gab es ein längeres Pilotprojekt. In Berlin wird es eingesetzt, produktiv sozusagen, also in der täglichen Arbeit. In anderen Bundesländern sind auch Projekte dazu gemacht worden. Also es ist schon relativ weit verbreitet, auch in Deutschland. Was wird da gemacht? Es wird versucht herauszufinden, auf Grundlage von Daten aus der Vergangenheit, Verbrechensdaten aus der Vergangenheit, wo in Zukunft besonders viele Verbrechen stattfinden werden. Das konzentriert sich im Moment noch auf Eigentumsdelikte, Einbruch, Diebstahl, Autodiebstahl, Diebstahl aus Autos und solchen Dingen, nicht so sehr auf Gewaltkriminalität und vor allen Dingen nicht auf individuelle Straftäter, also nicht in Deutschland. Es gibt auch schon Projekte, in denen auf individuelle Straftäter abgehoben wird und versucht wird, die zu identifizieren, aber nicht bei uns. Und ja, da kann man natürlich sich die Frage stellen, welche Bedeutung hat das denn, wenn solche Systeme jetzt sogar für Polizeiarbeit eingesetzt werden und mitdeterminieren, wer wann wo Streife geht, also welcher Stadtteil zum Beispiel besser überwacht und welcher schlechter überwacht ist und dergleichen mehr. Ich will jetzt darauf noch gar keine Antwort geben, dazu kommen wir dann noch später, also in der Diskussion. Dann ein Fall, der weltweit Aufmerksamkeit erregt hat und der auch einen starken Anstoß zur Diskussion gegeben hat, ist die Geschichte Machine Bias. Die wurde recherchiert von einem amerikanischen Rechercheteam der Plattform ProPublica. Das ist so eine stifterfinanzierte Rechercheplattform. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in Deutschland Korrektiv kennt, was ja auch mit Stiftungsgeld arbeitet. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Gibt es schon ein bisschen länger, haben auch viel mehr Geld. Und da gibt es ein Team um die Reporterin Julia Engwin. Die war Technologiereporterin beim Wall Street Journal vorher. Die hat da ein Team aufgebaut, das sich eben hauptsächlich solchen Geschichten um Automatisierungssysteme kümmert und versucht herauszufinden, werden die richtig eingesetzt haben, was haben die für gesellschaftliche Implikationen. Und das ist eben praktisch die Geschichte, die die größte Aufmerksamkeit bisher erregt hat. Was ist passiert? Es werden in den USA schon seit ziemlich langer Zeit Systeme eingesetzt, die Risikobewertungen von Straftätern vornehmen. Das beruht oder die Daten, die dafür eingesetzt werden, beruhen auf verschiedenen Quellen. Kommen aus verschiedenen Quellen. Einmal aus Daten, die der Polizei einfach vorliegen. Welches Verbrechen hat die Person begangen? Wie oft hat die schon Verbrechen begangen und so weiter. Aber dann auch aus einem Fragebogen, den die Straftäter selber ausfüllen müssen. Ja, und ist ganz interessant, sich den mal anzugucken. Da werden etwa auch solche Fragen gestellt wie ist die Kriminalitätsgeschichte Ihrer Familie? Ja, also sind Ihre Brüder schon mal straffällig geworden, Ihre Eltern, Ihre Tanten und Onkel und so weiter und so fort. Jetzt braucht man nicht viel Fantasie zu entwickeln, um sich zu überlegen, ob das da alles so mit rechten Dingen zugeht bei der Datenerhebung. Wer vielleicht ein bisschen klüger ist, der macht da keine wahrheitsgemäßen Aussagen. Oder er macht wahrheitsgemäße Aussagen, weil er hofft, dass es ihm in dem Fall einfach einen Vorteil verschafft und so weiter. Also gut, jedenfalls haben die sehr aufwendig recherchiert und zwar haben sie mal eine Überprüfung der Prognosen gemacht. Das ist in den USA möglich, also wie gesagt, sehr aufwendig. Das ist jetzt auch nicht so, dass denen die Daten allen in die Hände gefallen sind. In Deutschland wäre das nicht möglich, weil man in den USA eben diese Kriminalitätsdaten von der Polizei bekommen kann. Das heißt, man kann diese Risk Assessments herausverlangen über Informationsfreiheitsanfragen. Die würden in Deutschland nicht genehmigt, weil das private, sehr sensible Daten sind. In den USA wird das aber schon getan. Und in einem zweiten Schritt sind die dann losgezogen und haben, also das war schon mal wahnsinnig aufwendig, da musste ganz viel Datenbereinigung betrieben werden und so weiter. Vor allen Dingen haben sie, glaube ich, 4 Monate lang sich mit den Anwälten gestritten, dieses bestimmten Counties, den sie da ausgesucht haben, der das System lange einsetzt und wo sie sich eben viele Daten erhofft haben. Am Ende haben sie aber bekommen. Dann haben sie diese Daten also säubern müssen, sehr aufwendig, und dann sind die losgezogen und haben Personen gesucht, ja, die haben Fälle gesucht, die haben Leute gesucht, die eine bestimmte Risikoeinschätzung bekommen haben, haben versucht, die zu finden, sind da hingegangen, haben an den Türen geklopft und haben versucht, mit denen Gespräche anzufangen. Auch nicht immer ganz einfach, ja, wenn die Julia Engwin, die war letztes Jahr zu Besuch hier in Hamburg bei der Netzwerk-Recherche-Jahreskonferenz, wenn die dann so davon erzählt, wie die von Tür zu Tür geht, um mit Straftätern zu sprechen, das ist kein Vergnügen, ja, also da muss man schon ganz schöne Reporter-Motivation haben, die hat sie aber. Und dann haben sie am Ende diese sozusagen die Realität mit der Voraussage verglichen. Das heißt, sie haben geguckt, sind die Leute tatsächlich straffällig geworden, sind sie nicht straffällig geworden. Und ihr Ergebnis war, und das ist das, was hier eben auch ja im Grunde genommen sehr gut in einer Überschrift und zwei Unterzeilen zusammengefasst worden ist. Es gibt also einen Bias in der Maschine, also quasi ein Vorurteil. Ist nicht wirklich eine gute Übersetzung für Bias, aber wir haben halt kein deutsches Wort dafür. Es wird, und die Unterüberschrift lautet, es wird Software eingesetzt im ganzen Land, um vorauszusagen, wer in Zukunft kriminell sein wird, beziehungsweise also wer, ja, welche Straftäter in Zukunft Straftaten begehen werden. Und es ist vorurteilsbehaftet gegenüber Schwarzen. Es diskriminiert gegen Schwarze. Ja? Das ist natürlich gerade in den USA, in einem Land mit so einer starken Diskussion über Rassismus und Diskriminierung, eine sensationelle Geschichte, die entsprechend Aufmerksamkeit erregt hat. Und das Spannende daran ist, einmal, dass sie gezeigt haben, wie man so ein von außen betrachtet erstmal sehr Blackbox-artiges System doch untersuchen kann. Und das Zweite ist aber die sich die Debatte, die sich daraus entwickelt hat. Die haben sehr gute Arbeit gemacht und trotzdem hat es unter Wissenschaftlern, die sich mit dem Thema beschäftigen, eine hitzige Debatte darüber gegeben, ob sie quasi mit ihrem Ergebnis richtig liegen. Und ich kann das jetzt hier nicht wirklich ausführlich darstellen. Ich möchte Ihnen das nur beispielhaft darstellen, worum sich diese Debatte gerankt hat. Es geht nämlich darum, kann man diesem System wirklich vorwerfen, dass es eine bestimmte Gruppe diskriminiert oder liegt es nicht eher daran, welches Optimierungsziel man dem System vorgibt. Es ist jetzt nicht exakt die Situation, die bei dem System eingetreten ist, aber weil es sich dadurch besser illustrieren lässt, gebe ich Ihnen das als Beispiel. Sie können sich vorstellen, dass man auf eine bestimmte, wenn man solch ein System einsetzt, auf ein bestimmtes Ergebnis optimieren möchte. Man kann auf möglichst viel Freiheit oder Freiheitsgewinne optimieren oder man kann auf möglichst viel Sicherheit optimieren. Ja, das bedeutet, in dem einen Fall bekommen Menschen, die eine bestimmte Risikoprognose haben, bekommen einen Score, der dafür sorgt, dass sie im Gefängnis bleiben. Und dann werden sie wahrscheinlich dafür sorgen, dass weniger Straftaten passieren. Aber es werden Leute im Gefängnis bleiben, die keine Straftat begangen hätten. Ja? Auf der anderen Seite können sie dafür optimieren, Sie können auf Freiheit optimieren. Das war auf Sicherheit. Ja? Wenn Sie auf Freiheit optimieren, dann sagen Sie, Sie möchten eigentlich so viele Leute entlassen, wie es irgendwie geht. Ja? Natürlich nicht alle, dann brauchten Sie das System ja nicht. Und dann wird es am Ende dazu führen, dass einige Leute, die entlassen werden, Straftaten begehen. Ja? Und dann haben Sie unter Umständen auch wieder eine stärkere gesellschaftliche Debatte, als wenn Sie die haben, die bei denen die Leute im Gefängnis bleiben, weil dann bekommt es halt keiner mit, ja. Außer es macht jemand so eine Recherche. Was ich damit demonstrieren will, ist, es ist nicht immer so einfach zu sagen, ja, da ist ein System, das diskriminiert, sondern es sind die gesellschaftlichen Entscheidungen drumherum, die wir treffen, was soll da eigentlich genau passieren, was soll dieses System leisten. Und das ist eine Debatte, die diese Geschichte angestoßen hat und die auch vorher schon geführt wurde, aber die damit natürlich sehr, sehr stark in die öffentliche Aufmerksamkeit gelangt ist. So, und jetzt ist die Frage, ja, aber gibt es das denn überhaupt bei uns? Ja, wir reden doch hier so viel davon, dass persönliche Daten so stark geschützt sind in Europa und dass Persönlichkeitsrechte so viel gelten. Ja, in der Tat, in Deutschland gibt es so etwas auch nicht, aber zum Beispiel in Holland und in Großbritannien werden solche Systeme eingesetzt. Das ist nicht genau das Gleiche. In England zum Beispiel ist es so, dass es da um die Frage geht, werden Leute früher gegen Kaution aus Untersuchungshaft entlassen oder nicht. Das ist nochmal ein anderer Fall, als wenn jemand schon verurteilter Straftäter ist und Bewährung haben möchte. Aber es ist eben doch vergleichbar, was die Idee und die Technologie dahinter angeht. Und was hier zunehmend eine Rolle spielen wird, ist so etwas wie automatisierte Grenzkontrolle. Oder auch durchaus im Zusammenhang damit die Fluggastdatensammlung und Auswertung. Ja, Sie wissen ja wahrscheinlich, haben das in der Zeitung gelesen oder woanders gehört, dass Fluggastdaten eingesammelt werden. Das heißt Daten über Reiseverhalten, über die Frage, welches Essen ich bestelle im Flugzeug und so weiter. Das wird international ausgetauscht. Und das soll schon am Ende dazu genutzt werden, deswegen nehme ich das Beispiel hier, es soll schon am Ende dazu genutzt werden, dass individuelle Gefährder identifiziert werden können. Da geht es also nicht mehr so um diese Frage, wo passieren denn unter Umständen mehr Verbrechen, in welchem Stadtteil. Da geht es dann schon um das Individuum. Ja? Also wer sollte genauer unter die Lupe genommen werden, bevor er oder sie ins Flugzeug gelassen wird. Welche Konsequenzen das dann am Ende hat, also ob jemandem wirklich der Zutritt verweigert werden kann, das ist nochmal eine andere Frage. Aber mir geht es hier darum zu zeigen, auch aufs Individuum gerichtet gibt es solche Systeme in Europa. So, und dann habe ich ein relativ neues Beispiel noch mitgebracht, das mir aufgefallen ist. Das stammt aus dem Dezember. Das Ihnen auch so ein bisschen illustrieren soll, wie hier die Debatte stattfindet. Und das ist das Beispiel von Aspire. Aspire Health, das ist ein Dienst, der ein Unternehmen, das in den USA arbeitet und dort mit Anbietern von Pflegedienstleistungen, Krankenhäusern zusammenarbeitet. Und das Versprechen ist, wir optimieren das. Wir optimieren diese Zusammenarbeit. Das heißt, wir stellen besser fest, wer braucht zum Beispiel Pflege zu Hause, wer sollte ins Krankenhaus, ne? Also wo kann ambulante Hilfe besser wirksam sein oder wirksamer sein als ein stationärer Aufenthalt und so weiter. Und dazu werden auch ordentlich Daten ausgewertet. Und dann hat das Wall Street Journal darüber eine Geschichte gemacht. Und die haben schon eine relativ populistische Schlagzeile gewählt, nämlich Can a Death Predicting Algorithm Improve Care? Also kann ein Algorithmus, der zur Todesvorhersage verwendet wird, tatsächlich die Pflege verbessern? Die Behauptung des Unternehmens ist halt, ja, sie versuchen rauszubekommen, zum Beispiel auch, wer welche Prognose hat. Ja, also dazu werden natürlich auch ganz klar gesundheitliche Diagnosen verwendet. Ne? Da wird nicht einfach irgendwas ausgewertet. Aber es geht am Ende darum, nicht in allen Fällen, ja, wohlgemerkt, sondern in einigen Fällen geht es darum zu sagen, jemand, der zum Beispiel eine sehr, sehr schlechte Prognose hat, also bei dem vielleicht gesagt wird, der leidet an einem Krebs, der von dem alle Experten davon ausgehen, der ist unheilbar und wird jetzt, sagen wir mal, innerhalb von 3 Monaten zum Tod führen, muss man den dann noch im Krankenhaus intensivst behandeln oder kann man nicht sagen, der sollte zu Hause gepflegt werden und kann dann dort einfach sterben, ja? Und das sind immer Debatten, die in einer Gesellschaft mit großer Energie und viel auch Kontroverse geführt werden. Und das ist ja auch richtig so. Und dann hat eine Weile danach das deutsche Magazin, Politikmagazin Panorama, das aufgegriffen und hat dann daraus diese Schlagzeile gemacht: Der Todesalgorithmus, Computer berechnet Lebenserwartung. Ja? Wo also beim Wall Street Journal zumindest noch ein Fragezeichen stand und noch so ein bisschen rauskam, worum geht es denn da eigentlich, was soll denn da eigentlich abgewogen werden, war es dann bei uns so, dass das der Todesalgorithmus ist. Ja? Und das passt natürlich gut zu der Debatte, die wir im Moment so haben. Sie werden vielleicht einige Bemerkungen von Stephen Hawking und Elon Musk, dem Tesla-Gründer, im Ohr haben. Ja, die Computer oder die Roboter werden uns alle vernichten und wir werden alle sterben wegen künstlicher Intelligenz. Und Sie merken an der Art und Weise, wie ich das darstelle, wir sind nicht unbedingt große Fans dieser Art von Diskussion. Ja? Weil wir das im Moment für eine falsche Schwerpunktsetzung halten. Wir sagen, es gibt tatsächlich viel zu wenig Indizien dafür und viel zu wenig Daten darüber, dass solche Systeme zu solchen Zwecken eingesetzt werden und vor allen Dingen, selbst wenn sie zu diesen Zwecken eingesetzt würden, zeitigen sie wirklich diese eindeutig negativen Auswirkungen oder muss man nicht eher schauen, wo stehen wir denn wirklich gerade? Ja? Und das ist uns deshalb so ein großes Anliegen, weil wir ganz klar der Überzeugung sind, dass Automatisierungsprozesse auch große Vorteile haben können in unserer Gesellschaft. Ja, das ist ganz klar. Dazu komme ich auch später nochmal und ich denke, das ist ja etwas, was wir auch heute Abend hier diskutieren können. Was jetzt aber ganz klar passiert ist durch diese Debatte ist, es sind Forderungen gestellt worden, wie etwa: Wir brauchen mehr Transparenz bei solchen Systemen, wir brauchen mehr Accountability was das heißt, dazu auch in einem kleinen Augenblick. Und es gibt Anhörungen im Bundestag dazu, es wird viel darüber geschrieben, es gibt Fernsehsendungen dazu und so weiter. Das heißt, diese Fragestellung, wie gehen wir mit diesen automatisierten Systemen um, die ist schon in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Also das ist immer sehr relativ. Ja? Natürlich ist das trotzdem eine ziemlich kleine Gruppe, die sich für diese Fragestellung interessiert. Wenn man jetzt mal insgesamt auf 80 Millionen Deutsche nochmal runterbricht. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz starker Trend zu sehen. Es gibt viel mehr Beiträge dazu in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr gab es viel mehr, als es 2 Jahre vorher gab. So, und dann möchte ich mal wirklich jetzt in medias res gehen, nachdem ich so ein bisschen dargestellt habe, wie ist denn eigentlich diese Debatte zustande gekommen, warum beschäftigen wir uns damit? Und es gibt eben diese eine Forderung, die sehr stark geteilt wird, das ist die nach Accountability von Algorithmen. Ja? Die sollen irgendwie rechenschaftspflichtig gemacht werden. Auch das ist ein bisschen schwierig, weil Accountability eigentlich mehr umfasst und deswegen mache ich tatsächlich mal sowas hier wie eine kurze Definition. Auch wenn es ein bisschen dröge ist, aber das ist, glaube ich, hier in dem Zusammenhang sehr wichtig, dass wir alle eine gemeinsame Vorstellung davon haben, worum geht es denn da. Nun ist es ganz klar, wie bei vielen solchen Begriffen, die sind schillernd, da gibt es nicht die eine einzige, aber für den Zweck dieses Abends hier heute nehme ich mal die, die Sie da jetzt an die Wand geworfen sehen. A ist gegenüber B accountable, wenn A verpflichtet ist, B über A's vergangene oder zukünftige Handlungen oder Entscheidungen zu informieren und sie zu rechtfertigen und im Fall eines Fehlverhaltens mit Strafe rechnen muss. Ja, es geht also um verschiedene Aspekte. Es geht erstmal darum, es muss eine bestimmte Information gegeben werden. Also es gibt eine Informationspflicht und es muss auch eine Rechtfertigung stattfinden. Es geht also nicht einfach nur darum, ja, jetzt weißt du Bescheid und das war's dann, sondern man muss auch in der Situation sein, das zu rechtfertigen. Ja, und dann, wenn es ein Fehlverhalten gibt, dann gibt es auch Konsequenzen. Ja? Politiker sagen dann, sie übernehmen die politische Verantwortung und feuern den Staatssekretär. Ja? Und die Frage ist, was machen wir denn aber im Fall der automatisierten Systeme? Und jetzt ist es ja so, ich denke, vielen von Ihnen wird das so gehen, das ist sehr nah dran an dem deutschen Verantwortung oder Verantwortlichkeit. Ja, dass man eben Verantwortung übernehmen muss, dass es eine Verantwortlichkeit gibt für ein bestimmtes Verfahren. Und deswegen möchte ich das heute synonym verwenden. Man kann sicherlich eine sehr, sehr lange Debatte darüber führen, was die unterschiedlichen Aspekte sind, aber ich denke, für die Arbeit, die wir machen und für das, was Sie an dem Thema interessiert, ist es in Ordnung, wenn wir das synonym verwenden. Und jetzt stellen sich neue Fragen, unserer Ansicht nach. Ja? Welche neuen Akteure sind denn verantwortlich? Ich gehe nochmal zurück zu Weizenbaum 1977, seiner Beschreibung damals. Was hat sich denn jetzt verändert? Gibt es neue Akteure und damit auch neue Verantwortlichkeiten? Für welche neuen Handlungen müssen Sie denn Verantwortung übernehmen? Oder ist das eben alles neuer alter Wein in neuen Schläuchen? Für welche neuen Konsequenzen sind Sie verantwortlich? Für wen sind Sie verantwortlich? Das heißt, wer ist betroffen von dem, was da passiert? Und wem gegenüber müssen Sie Verantwortung übernehmen? Ich löse das alles gleich noch weiter auf, indem ich Ihnen Beispiele zeige. Die sind nicht immer so ganz klar abgrenzbar, aber ich hoffe oder ich bin eigentlich der Überzeugung, dass das hilft, hier mit Beispielen zu arbeiten. Welche neuen Akteure sind verantwortlich? Wir haben etwa den Fall des automatisierten Fahrens. Ich sage bewusst nicht autonomes Fahren. Wir finden das nicht richtig, davon Autonomie zu sprechen bei solchen Systemen, auch wenn es in der Öffentlichkeit häufig getan wird, sondern wir sprechen von automatisiertem Fahren. Und welche neuen Akteure sind da verantwortlich? Hier haben wir so ein schönes Werbebild von Volvo, ja, so stellen die sich das vor, wie das dann aussieht. Man hat da zwar noch das Steuer und sitzt auf seinem ganz normalen Sitz, aber da liest man dann ein Buch. Und wir haben bis jetzt immer die Vorstellung davon, es gibt einen Fahrer, ja. Klar, Sie haben auch Technik. Es gibt auch technisches Versagen. Es gibt auch die Feststellung hinterher, die Bremsen waren nicht in Ordnung. Ja, auch gerade moderne Autos mit, also modern, ABS gibt es auch schon seit 25 Jahren oder so. Aber da, wo eben elektronische Geräte arbeiten, um auch in der Steuerung mitzuhelfen, natürlich muss da rausgefunden werden, ist es vielleicht das berühmte technische Versagen. Aber für die Entscheidungen, die da getroffen werden, also zum Beispiel, ich fahre jetzt an der Stelle los oder ich bleibe stehen oder ich halte an der roten Ampel oder fahre drüber, da haben wir die diese Vorstellung davon, dass der Fahrer verantwortlich ist. Ja? Wenn Sie ein automatisiertes System nehmen, dann sieht das anders aus. Dann haben Sie nämlich nicht mehr den alleinigen Fahrer. Es gibt da ganz klare im Moment Regelungen dazu, was die Systeme dürfen und was sie nicht dürfen. Also zum Beispiel werden noch keine vollautomatisierten Autos eingesetzt. Man darf nicht die Kontrolle sozusagen ans Auto übergeben, indem man einfach was völlig anderes macht, sondern man muss immer noch in der Lage sein, innerhalb einer bestimmten Zeit die Kontrolle wieder voll zu übernehmen. Ob das realistisch ist, ist eine andere Frage. Aber wir haben ein System aus Komponenten, die nicht mehr, also die sozusagen den Fahrer bilden am Ende. Ja, da ist irgendwo mal ein Modell entwickelt worden. Auf Grundlage dieses Modells ist eine Software entwickelt worden. Diese Software ist in dieses Auto implementiert worden und am Ende gibt es dann eine Aktion, die stattfindet. Ja, also entweder das Auto fährt los oder das Auto bleibt stehen oder so etwas in der Art. Und alle, die daran beteiligt sind, ersetzen im Grunde genommen den Fahrer. Ja. Und dann hat man vielleicht noch die zusätzliche Situation, dass der Fahrer aber verpflichtet ist, innerhalb einer bestimmten Zeit wieder die Kontrolle zu übernehmen. Ja, dann hat man also eine ziemliche Gemengelage, die man jedenfalls so vorher nicht hatte. Das lasse ich jetzt einfach erstmal so stehen. Für welche Handlungen müssen Sie Verantwortung übernehmen, beziehungsweise welche neuen Handlungen? Und da der Ausschnitt aus einem Schaubild einer amerikanischen Firma, die heißt Idealcom und die macht Personalauswahl oder die hilft bei der Personalauswahl großen Unternehmen. In den USA haben sie sehr, sehr viele Unternehmen, die so Personalleasing machen, also wie heißt das nochmal auf Deutsch, Leiharbeit, also Leiharbeitsfirmen, und die arbeiten ja häufig vor allen Dingen dann eben mit dem Niedriglohnsektor zusammen, wo also zum Beispiel Leute dann in Schnellrestaurants arbeiten, putzen und so weiter. Und da gibt es eben typischerweise die Situation, dass sich so ein automatisiertes System aus Sicht der Anwender lohnt, weil sie eine Abwägung da treffen, wie groß ist das Problem, wie schätze ich das Risiko ein, dass zum Beispiel jemand, der eigentlich gut geeignet wäre, uns durch die Lappen geht. Ja? Wenn Sie McKinsey sind, dann wollen Sie das minimieren. Ja? Dann machen Sie irgendwelche Recruiting-Wochenenden auf Segelschiffen im Mittelmeer, ja, um rauszukriegen, wer ist der perfekte Kandidat für Ihre Unternehmensberatung, weil das Leute sind, für die Sie nachher 3.000 Euro pro Tag in Rechnung stellen, ja, dem Auftraggeber. Und da haben Sie dann eher so die Vorstellung, dass Sie das wahnsinnig genau wissen müssen, dass Ihnen dann niemand durch die Lappen geht, der eigentlich gut geeignet für Sie wäre. Wenn Sie aber jemanden zum Putzen schicken wollen oder eben zum Burger flippen, wie es in den USA so schön heißt, dann ist diese Abwägung eine ganz andere. Ja, dann geht es eher darum, Sie müssen massenhaft Lebensläufe auswerten und Bewerbungen auswerten, und das sollte schnell gehen und kostengünstig sein. Und dann wird eben so eine automatisierte Personalauswahl auch heute schon gemacht, und das kann dann zum Beispiel so aussehen, wie die das hier selber beschreiben. Sie bekommen hunderte von Lebensläufen und 75% der Kandidaten sind eigentlich nicht qualifiziert. Und jetzt werden in dem ersten Schritt diese 75% der Kandidaten aussortiert. Ja. Kann jetzt argumentieren, es gibt viel, also in der Community, viel Streit darüber, was konstituiert denn eigentlich genau eine Entscheidung? Ja, wann ist denn eine Entscheidung, wann liegt wirklich eine Entscheidung vor? Hier kommt man jedenfalls relativ nah dran an diese Entscheidung, denn was die Leute, die 25% am Ende noch betrachten, nicht sehen, sind die 75%, die aussortiert worden sind. Also da hat nie ein Mensch drauf geguckt, ja, in dem Fall. Klar, auch da sind die Systeme, die das machen, wieder von Menschen entwickelt worden, aber auf diese CVs, auf diese Lebensläufe hat niemals ein Mensch geguckt. Für welche neuen Konsequenzen sind Sie verantwortlich? Und da habe ich jetzt ein Video mitgebracht, und das Video hat einen Ton, aber das ist nur Musik. Also wenn Sie das jetzt nicht besonders gut hören, macht das nichts. Es reicht, wenn Sie den Film sehen. So, das ist ein Video von einer brasilianischen Organisation, die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, für mehr Gleichheit und Gleichberechtigung zu sorgen, und die haben sich angeschaut, was passiert, wenn man bestimmte Suchbegriffe in große Bildersuchmaschinen eingibt. Shutterstock ist so einer der ganz großen Bilderanbieter weltweit, da kann man zum Teil kostenlose Bilder, zum Teil kostenpflichtige Bilder runterladen, die haben ein riesiges Archiv von Millionen von Bildern, aus denen man auswählen kann, und wenn man da eben schwarze Familie eingibt, dann bekommt man Bilder von schwarzen Familien. Und wenn man Familie eingibt, bekommt man eben fast ausschließlich Bilder von weißen Familien. Ja? Und da sagen die, okay, also wir haben jetzt erstmal keinen Rassismusvorwurf an euch. Wir sagen nicht, ihr seid aktiv, explizit, willentlich rassistisch. Das steht sozusagen hier im Kleingedruckten, das kann man jetzt nicht lesen. Sondern es geht uns darum, eine Diskussion anzustoßen, um zum Beispiel darüber zu reden und herauszubekommen, warum passiert das denn eigentlich, was da passiert und finden wir das in Ordnung, was da passiert. Ja? Das sind also durchaus, oder das ist meiner Einschätzung nach durchaus ein gutes Beispiel für neue Konsequenzen, die wir in der Vergangenheit so nicht gesehen haben. Zumindest nicht so deutlich wie heute und nicht so häufig. So, für wen sind diese Akteure, diese neuen Akteure verantwortlich und wer Systeme verantwortlich und wer ist betroffen davon? Und da habe ich jetzt so eine kleine Auflistung gemacht. Also einmal Individuen sind betroffen. Ja? Zum Beispiel die Frau, die nicht eingestellt wird, weil sie eine Frau ist. Ja? So, wie will man das angehen? Was haben wir bisher für Ideen entwickelt dazu, das in den Griff zu bekommen? Na, wir haben zum Beispiel Antidiskriminierungsgesetze. Ja? Die gelten genauso für automatisierte Systeme wie für nicht automatisierte Systeme. Wenn man belegen kann, dass da eine Diskriminierung stattfindet aufgrund des Geschlechts, dann ist das nicht legal. Ja? Die Frage stellt sich natürlich, wie kann man das belegen? Tatsächlich stellt sich die Frage aber bei nicht automatisierten Systemen genauso schwer oder unter Umständen ist sie sogar schwerer zu beantworten. Ja? Weil wenn Sie zu irgendeinem Personalleiter gehen und sagen, haben Sie die Frau jetzt nicht eingestellt, weil die eine Frau ist, dann wird er Ihnen in den seltensten Fällen sagen, ja, ja, das war der Grund. Ja? Sondern dann braucht man eben irgendwelche Memos, die man findet, irgendwelche E-Mails, die verschickt worden sind, in denen dann mehr oder weniger glasklar drinsteht, dass das auch ein Grund dafür war. Gut, aber jedenfalls versuchen wir das mit zum Beispiel Antidiskriminierungsgesetzen in den Griff zu bekommen. Dann der Mann, der keinen Kredit bekommt, weil er den falschen Namen trägt. Ja? Also etwa, weil die Kreditscoring-Agenturen, die da arbeiten, irgendwie inferieren, naja, der hat einen bestimmten Namen, dann gehört er zu einer bestimmten Gruppe von Migranten und die waren jetzt in der Vergangenheit nicht so... Die hatten eine schlechte Kreditwürdigkeit, die haben zum Beispiel ihre Handyrechnung nicht bezahlt oder dergleichen mehr, ja, und nur deswegen bekommt er halt keinen Kredit. Das versucht man in den Griff zu bekommen mit Gesetzen zu Datenschutz und Profiling, die es gibt, ja, die also auch relativ klare Vorgaben machen oder weniger klare. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon hier in der Reihe zur Sprache kam, aber die Datenschutzgrundverordnung, die im Mai in Kraft tritt, ist ja ein Monster, das noch nicht mal von Experten verstanden wird und wo jetzt, bevor die überhaupt in Kraft ist, schon drüber diskutiert wird, also schon lange drüber diskutiert wird, was denn die einzelnen Paragraphen eigentlich bedeuten. Also da kommt auch noch einiges auf uns zu. Aber jedenfalls gibt es Gesetzgebung dazu. Jetzt sind aber Kollektive zum Beispiel was anderes. Ja? Im Moment war ja nur, oder bisher war ja nur von Individuen die Rede. Was ist denn mit Kollektiven? Also etwa, was ist mit dem, ich hätte hier schreiben sollen, der Stadtteil. Ja gut, aber am Ende geht es natürlich schon immer um Menschen. Die Menschen im Stadtteil, der verwahrlost, weil Predictive Policing falsch eingesetzt wird. Das ist ja vorstellbar. Also Sie hatten in den USA diesen Fall in den, ich glaube es waren die 50er und 60er Jahren, als aufgrund von bestimmten Kreditentscheidungen Stadtteile verwahrlost sind, weil bestimmte Personengruppen dort keine Kredite zum Hauskauf oder auch zur Renovierung bekommen haben. Das hat zu einer starken Segregation dann geführt. Und dann hat so eine Art Ghettobildung stattgefunden. Man kann sich das auch durch Predictive Policing vorstellen. Ja? Wenn da jetzt bestimmte Prognosen gemacht werden und es wird dann nicht versucht, die zu balancieren mit dem, was tatsächlich dabei rauskommt oder wie viel Kriminalität tatsächlich stattfindet, stellen Sie sich das einfach mal vor. Es wird jetzt häufiger patrouilliert, ja? Dann wird häufiger patrouilliert und dann wird noch mehr Kriminalität festgestellt. Das Ergebnis ist, es wird noch häufiger patrouilliert. Schon haben Sie so eine Art No-Go-Area etabliert, in der vielleicht jemand keine Wohnung mehr mieten möchte oder kein Haus mehr kaufen möchte. Und am Ende steht eine Ghettoisierung. Ist natürlich relativ weit weg, vor allen Dingen in Deutschland, also in der Realität, aber ist jetzt nicht unvorstellbar. Ja? Und da ist es einfach so, wir haben da im Moment zumindest regulativ keine Handhabe. Sie können das nicht mit dem Antidiskriminierungsgesetz adressieren. Das bezieht sich aufs Individuum. Ja? Das kann ja umziehen. Also wenn Ihnen der Stadtteil nicht gefällt, ziehen Sie halt woanders hin. Es kann auch nicht mit dem Datenschutz adressiert werden, weil für Predictive Policing nicht zwangsläufig personenbezogene Daten verwendet werden müssen. Ja, das sind Kriminalitätsdaten, die müssen nicht personenbezogen sein. Man kann so ein System auch ohne betreiben. Das heißt, wir haben da im Moment keine richtige Handhabe, wenn wir das adressieren wollen. Oder der öffentliche Diskurs, weil Plattformen einen wichtigen Teil der Kommunikation steuern. Die ganzen Debatten um Facebook und wie die unseren Nachrichtenkonsum beeinflussen. Auch da gilt wieder, ja, Datenschutz ist das eine. Was den Datenschutz angeht, ist Facebook wahnsinnig reguliert. Ob die sich dran halten, ist eine andere Frage, spielt in dem Fall aber auch gar nicht so eine Rolle, weil das, was hier passiert, nämlich zum Beispiel diesen Diskurs zu steuern, gar nicht auf dem personenbezogenen Datum unbedingt beruht. Gleichzeitig haben wir aber keine Medienregulierung, die sagt, oder wir haben eine starke Medienregulierung, aber die Medienregulierung sagt eben bisher nicht, Facebook ist ein Presseanbieter und kann zum Beispiel nach Pressegesetzen reguliert werden. Und tatsächlich ist das meiner Ansicht nach auch richtig so, weil wir bei den Plattformen halt eine Situation haben, die wir bis jetzt noch nicht kannten. Das ist mehr als ein Forum, mehr als eine technische Plattform, auf der einfach nur Menschen Informationen austauschen. Es ist aber was anderes als eine redaktionell gesteuerte Veröffentlichungsplattform, in der es eine konkrete Redaktion gibt, die darüber entscheidet, was passiert da. Ja? Ist also im Moment auch einfach schwierig, das in den Griff zu bekommen. Ja? So, und dann haben wir noch die Frage, wem gegenüber müssen Sie Verantwortung übernehmen? Wer kann Sie zur Verantwortung ziehen? Und das kann zum Beispiel eine politische Instanz sein oder der Gesetzgeber durch Strafen, die dann verhängt werden, ja, wenn man eine Möglichkeit hat oder wenn es eine Handhabe dafür gibt. Dann kann es eine Teilöffentlichkeit sein, zum Beispiel eine Berufsvereinigung, die kann etwa entscheiden, dass entweder eine Rüge ausgesprochen wird oder jemand aus dieser Berufsvereinigung ausgeschlossen wird. Ja, das ist ja alles vorstellbar. Denken Sie an den Deutschen Presserat, der diese Rügen vergibt und dann kann man sich darüber streiten, ob das jetzt wirklich eine Wirkung hat, die disziplinierend ist auf die Bild-Zeitung, ja, oder eben nicht. Aber es gibt diese Möglichkeiten und es können auch Anwälte aus der Anwaltskammer ausgeschlossen werden und Ärzte aus der Ärztekammer. Ja, es passiert selten, aber es gibt diese Möglichkeiten. Dann können Bürger und Bürgerinnen als Konsumenten solche Entscheidungen treffen oder beziehungsweise diese Systeme zur Verantwortung ziehen, indem sie eben sagen, wir wechseln zu anderen Angeboten. Ja, das ist jetzt prinzipiell auch erstmal nicht ausgeschlossen, auch wenn wir ja gerade bei diesen Plattformen häufig Monopolisierungstendenzen diskutieren. Kann man denn wirklich noch woanders suchen als bei Google? Ja, ist eine berechtigte Frage. Kann man wirklich noch woanders einkaufen als bei Amazon? Ich glaube, da würden die meisten von Ihnen sagen, ja, doch, das kann man schon noch. Ne? Und das heißt, da gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Einschätzungen, die man dazu haben kann. Also da gibt es auch eine zumindest ansatzweise noch Marktmechanismen, die da funktionieren. Dann die Öffentlichkeit insgesamt. Ja, was soll das denn jetzt bedeuten? Wie können die denn irgendwen zur Verantwortung ziehen? Naja, zum Beispiel durch Ächtung auf der Grundlage von Werten und Normen. Das hört sich sehr weit hergeholt an, aber ich finde, das ist es nicht. Wir haben häufig solche Debatten über Werte und Normen in der Öffentlichkeit. Etwa wenn die Frage entsteht, hat sich ein Unternehmen richtig verhalten? Denken Sie nur mal an Dieselgate und die Autohersteller. Ja? Da wird in Deutschland, also sagen wir mal, die Unzufriedenheit ist groß, was tatsächlich die Strafverfolgung angeht. Aber ich denke schon, dass der Imageverlust enorm ist für VW. Ob das nachhaltig ist und ob man das jetzt als einziges Korrektiv gut finden kann, das ist, wie gesagt, natürlich nicht wie gesagt, sondern das ist schon auch nochmal eine andere Frage. Aber dass da eine solche Ächtung stattfindet, lässt sich jetzt, glaube ich, nicht bezweifeln. So, das heißt, wir haben eine sehr komplexe Verantwortlichkeit, die da vorliegt und ich habe eine kurze, ich glaube, das überspringe ich, weil das habe ich jetzt ausführlich genug, wir haben eine Infografik dazu gemacht, aber im Grunde genommen versucht die nur darzustellen, was ich Ihnen gerade beschrieben habe. Kommen wir lieber gleich zum nächsten Punkt, dann haben wir auch mehr Zeit für die Diskussion. Was ist also zu tun? Und jetzt wird es ein bisschen abstrakt, aber das ist ja dann das, was wir auch besprechen sollten. Erstmal Definitionen und Kategorien. Ja, wir sind wirklich noch in dem Stadium, in dem uns vieles unklar ist bei der Debatte, die wir hier führen. Also etwa, Wann ist ADM wirklich ADM? Jetzt erstmal ADM, wo kommt das denn jetzt her? Ich habe es noch nicht erklärt hier in dem Zusammenhang. ADM steht für Automated Decision Making und ist ein Begriff, der sich insgesamt eingebürgert hat in der Diskussion, um über solche Systeme zu sprechen. Wir verwenden den eigentlich ganz gerne, obwohl wir uns Algorithm Watch genannt haben. Ja, da kommt ja eher der Algorithmus drin vor, aber bei ADM geht es darum, dass eher ganzheitlich auf das System geschaut wird. Ja, wenn Sie mit Technikern, Informatikern, Ingenieuren und so sprechen, die kriegen häufig schon so ein bisschen Gänsehaut, wenn man das Wort Algorithmus nur verwendet, weil es ja auch hier eine bestimmte Geschichte der Debatte gibt. Schirmacher mit seinen Büchern Payback und Ego, ja, der Algorithmus als Gott und sehr stark normativ aufgeladen und so weiter. Wir wollten natürlich davon weg und haben in unserem Manifest, das wir vor inzwischen fast 2 Jahren veröffentlicht haben, dann eben auch eher diesen Begriff Automated Decision Making, also automatisierte Entscheidung oder Entscheidungsfindung verwendet, weil damit einfach gesagt sein soll, also so wird das in dieser Community verstanden, die das diskutiert, es geht nicht alleine um den Algorithmus, sondern es geht auch um die Daten. Ja, ein Algorithmus kann nichts erreichen, wenn er keine Daten hat, die da zum Analysieren sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn Sie einfach nur Daten haben, ja, dann sind das Daten. Ja, das sind halt irgendwelche Festplatten voller Nullen und Einsen. Die haben auch keine Bedeutung, wenn Sie nicht ein Modell davon haben, was Sie denn damit machen wollen, wie Sie das in Informationen umsetzen und am Ende vielleicht in bestimmte Entscheidungen oder Entscheidungsvorbereitung. Aber es geht tatsächlich tiefer. Selbst wenn man sich darauf einigt, dass das System ist, von dem wir sprechen und nicht der Algorithmus alleine, dann ist immer noch die Frage, wann findet denn wirklich eine Entscheidung statt? Das ist nicht einfach zu beantworten. Denn im Grunde genommen gehen wir immer noch davon aus, dass eine echte Entscheidung nur dann vorliegt, wenn es eine Autonomie gibt, einen freien Willen und eine Intention, die dahinter stehen. Ja? Das alles haben Automaten nicht. Deswegen sagen wir auch, dass es in einem strengen Sinne tatsächlich keine Entscheidungssysteme sind, die wir da haben. Es bleibt uns aber einerseits nichts anderes übrig, als auch diese Begrifflichkeiten zu verwenden, weil wir jetzt als Algorithm Watch es sicherlich nicht schaffen werden, den Diskurs komplett neu zu prägen. Und wir hätten auch im Moment keine richtige Alternative dafür, die knackig ist, ja? Also von der Begrifflichkeit her. Aber das ist etwas, was große Auswirkungen hat, die Frage, wie man das beantwortet. Ja? Also wie man diese Frage danach, wann ist ein ADM wirklich ein ADM und was heißt das genau? Denn es gibt Debatten darüber, ob man zum Beispiel Robotern Rechtspersönlichkeit zugestehen soll. Ja? Ich sage tatsächlich, also wir bei Algorithm Watch, wir finden das einigermaßen absurd, das ist ein kompletter Irrweg, aber es gibt diese Debatten auf europäischer Ebene. Ja? Dann, wann ist sein Einsatz gesellschaftlich relevant? Wir wollen uns ja nur um solche Systeme kümmern, die eine gesellschaftliche Relevanz haben. Es gibt ganz viele, ich habe Ihnen das am Anfang gezeigt, ja, das Navigationssystem oder Amazon schlägt Ihnen vor, welches Buch Sie kaufen sollen auf der Grundlage der Bücher, die Sie in der Vergangenheit gekauft haben. Klar hat das für Sie eine Auswirkung, klar ist das für Sie wichtig, wenn Sie sich darauf einlassen. Ja, das kann Ihr Leben beeinflussen und so weiter, ja sicherlich. Aber gesellschaftliche Relevanz, das ist schon ein bisschen schwieriger, da zu argumentieren, dass sie tatsächlich vorliegt. Und da arbeiten wir im Moment eben dran an einem Katalog oder erstens an einer Definition und dann auch an Kriterien, die zeigen, wann das der Fall ist. Wann ist diese gesellschaftliche Relevanz wirklich gegeben? Und natürlich dann eben so relevant, dass wir aktiv werden müssen. Denn bei uns, das ist, glaube ich, relativ klar, uns kann es nicht um jedes System von solcher Entscheidungsfindung gehen, sonst hören wir ja nicht mehr, also ne, müssen wir ja alles untersuchen. Und dann, was wichtig ist in der aktuellen Debatte, ist eben, dass wir verschiedene Sektoren, auf denen das passiert, auseinanderhalten. Was soll das jetzt bedeuten? Naja, ich habe das mal zusammengefasst in dem Satz, ein automatisiertes Auto ist keine E-Commerce-Plattform, ein Börsenhandelssystem kein Krebsdiagnoseverfahren und eine Internetsuche kein Predictive Policing. Im Moment wird in der Debatte alles zusammengeworfen. alles, was irgendwie mit der Auswertung großer Datenmengen durch Algorithmen zu tun hat, ist irgendwie, fällt irgendwie da rein. Ja, also wo rein? Naja, in diese ganze Frage danach, wie muss das eigentlich reguliert werden? Und deswegen gibt es Debatten, die dann so überschrieben werden wie Regulierungsstrategien für künstliche Intelligenz oder sowas in der Art. Ja? Aber es gibt das nicht. Es gibt nicht die künstliche Intelligenz, die zu regulieren wäre. Es gibt nicht die Algorithmen, die zu regulieren wären. Es gibt völlig unterschiedliche Einsatzzwecke und, wenn man so will, Verkörperung. Ja, die sind ja nun gerade häufig nicht verkörpert, also außer es sind dann eben ja, Autos am Ende. Völlig unterschiedliche Einsatzszenarien dieser Systeme, und die muss man sich schon auch unterschiedlich anschauen. Es gibt seit relativ langer Zeit Regulierung von solchen automatisierten Systemen im Finanzmarkt. Also wenn es zum Beispiel um automatisierten Handel geht. Ja? Da wird schon ziemlich lange reguliert. Da gibt es solche Varianten, wogegen jetzt gerade erst angefangen wurde, über die Regulierung von automatisierten Fahren zu sprechen. Ja? Und diese Beispiele, wie etwa bei E-Commerce-Plattformen reguliert wird und in der Medizin, da habe ich Ihnen ja was genannt. Das ist alles sehr, sehr unterschiedlich, und wir beharren halt darauf, dass man sich das dann auch nach diesen verschiedenen Sektoren anschauen muss. Sonst kommt man nicht weiter. Die Vorstellung davon, dass wir irgendwie Algorithmen oder KI regulieren, die wird uns nicht weiterbringen. Dann gibt es die Forderung nach Transparenz. Und da muss man natürlich fragen, Transparenz wovon? Reden wir von Transparenz hiervon, ja? Also tatsächlich vom Code, der da verwendet wird? Und wenn ja, was soll das bedeuten? Soll der Code transparent gemacht werden, in dem Sinne, dass wir den einsehen können? Da gibt es viele Bedenken. Die einen sagen, Moment mal, also die das einsetzen und entwickeln, das sind unsere Geschäftsgeheimnisse. Ja? Das hört sich erstmal sehr, also da gibt es viel Kritik daran, an dieser Argumentation Geschäftsgeheimnisse. Ich finde aber, man muss beide Seiten hören. Wenn ein Unternehmen, und dann wird natürlich immer Google genannt, ja, Google, Facebook, die wollen uns nicht reingucken lassen und so weiter. Na klar, aber das mittelständische Unternehmen, das seine Ingenieure eine bestimmte Anwendung entwickeln lässt, die ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft vor anderen, die wollen sie auch nicht reingucken lassen. Und zwar genau deshalb nicht, weil das ein Investitionsschutz ist. Und dann kann man sich lange über diese Frage von Immaterialgütern, Investitionsschutz, wie sinnvoll ist das, unterhalten. Aber ich finde es erstmal jedenfalls nicht richtig zu sagen, nein, das ist nur eine Nebelkerze, die da verwendet wird. Die wollen alle nur nichts rausrücken. Man ist immer gut beraten, wenn man nicht die Mammutunternehmen aus Kalifornien als Beispiel nimmt, sondern man versucht mit einem Gedankenspiel sich zu überlegen, was heißt das denn für die deutsche mittelständische Wirtschaft, wenn die keine Geschäftsgeheimnisse mehr für sich in Anspruch nehmen können. Ja? Und findet man das dann immer noch gut, wenn das nicht mehr gemacht werden kann? Es gibt aber auch einen anderen wichtigen Grund, warum wir nicht so überzeugt sind von diesem, wir wollen in den Code reingucken. Die meisten von uns können damit ja überhaupt nichts anfangen. Also ich zum Beispiel kann damit nichts anfangen. Ja, ich hatte Ihnen ja schon gesagt, ich bin Journalist, aber auch meine Kollegin Katharina Zweig sagt, ja, in den Code reingucken, meine Güte, ja, in den meisten Fällen gucke ich da selber rein wie eine Kuh ins Uhrwerk. Da sind Sachen einfach nicht auskommentiert, das ist vielleicht in einer Sprache geschrieben, die ich nicht beherrsche. Ja, man kann nicht alle Programmiersprachen beherrschen und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Hürden, die einen davon abhalten können, daraus was Sinnvolles abzuleiten, aus der Möglichkeit, in diesen Programmiercode reinzugucken. Wenn es sinnvoll ist, und es kann ja Fälle geben, in denen das sinnvoll ist, da reinzugucken, ja, dann ist es sicherlich so, dass in erster Linie Experten da reingucken würden und dass man vielleicht unter Umständen auch überlegen kann, nur Experten den Zugang zu gewähren, damit zum Beispiel auch Geheimnisschutz und öffentliches Interesse in Einklang gebracht werden können. Sie müssen auch alle ihre Finanzen offenlegen gegenüber dem Finanzamt. Das bedeutet aber nicht, dass ich Ihre Steuererklärung sehe. Ja? Und an anderen Stellen gibt es ja auch solche Mechanismen. Ich meine, Ich bin auch im Vorstand von Reporter ohne Grenzen und das Beispiel Geheimdienstkontrolle ist immer ein sehr problematisches. Ja, also das möchte ich eigentlich nicht so als positives Beispiel dafür nennen, wie eine parlamentarische Kontrolle von bestimmten verdeckten Verfahren funktionieren kann, denn ich bin der Ansicht, dass die überhaupt nicht funktioniert. Aber es gibt dann wiederum an anderer Stelle, ich nehme ja dieses Beispiel Steuer, Buchprüfung und so weiter, gibt es dann schon Systeme, bei denen man sagen kann, die funktionieren. Also ohne allen Einblick zu gewähren, sondern nur einer ausgewählten Gruppe, kann für eine bestimmte Kontrolle auch gesorgt werden. Ja? Oder es gibt die Vorstellung davon, Transparenz durch Erklärbarkeit herzustellen. Systeme sollten für Nutzer verständlich sein. Ja, in Ordnung. Da sind wir aber auch noch nicht so weit, wie wir sein wollen. Da wissen wir auch noch nicht ganz genau, was das bedeuten soll. Denn es gibt schon ein Feld, in dem viel auf Erklärbarkeit oder Erklärung gesetzt wird, auf Transparenz durch Erklärung. Und das ist der Datenschutz. Ja? Und wozu hat das geführt? Das hat zu solchen Auswüchsen geführt, wie zum Beispiel den Geschäftsbedingungen von PayPal, ja, den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die 320.000 Zeichen lang sind. Ja, ich habe die letztens zugeschickt bekommen. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Man ist ja lange Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärung ist man ja gewohnt, aber das hat wirklich also komplett jeden Rahmen gesprengt. Knapp 180 Standardmanuskriptseiten. Ja? Also ich habe mir überlegt, es wäre eigentlich so low-hanging fruit, mal Datenschutzerklärungen und Geschäftsbedingungen herauszugeben. Ja, da hätte man ganz fix ein Buch beieinander, ne, und könnte sagen, ich habe hier mal kommentierte Datenschutzerklärungen gemacht. Und das ist natürlich komplett absurd. Das ist Transparenz, was da geschaffen wird. Aber mit keinerlei wirklich sinnvoller Auswirkung auf einen Nutzer. Und wenn wir jetzt solche Systeme haben wie diese Automatisierungssysteme, die sind ganz schön komplex. Also da muss man ganz schön viel erläutern. Und die Frage ist, ob wir dann am Ende wirklich diese Verantwortung auf die Bürgerinnen und Bürger abwälzen sollten. Sie erkennen an meiner Wortwahl, ich bin auch da ziemlich skeptisch, denn wir verlangen ja eben auch nicht, dass Sie mit einem Chemiebaukasten in den Supermarkt gehen und rausfinden, ob die Milch jetzt schadstoffbelastet ist oder nicht, sondern wir haben ein System etabliert, das dafür sorgt, dass die das nicht ist, beziehungsweise die, die halt schadstoffbelastete Milch in den Handel bringen, hoffentlich erwischt werden und mit hohen Strafen zu rechnen haben, sodass auch eine Abschreckungswirkung gegeben ist. Da ist dann eben eher die Frage, ob man das nicht vielleicht auf solche Systeme auch übertragen kann und sollte. Okay, dann möchte ich Ihnen am Ende, das war jetzt der abstrakte Teil, und am Ende möchte ich Ihnen noch ein Praxisbeispiel dazu geben, wie denn eigentlich Algorithm Watch arbeitet. Wir haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, seit wir an den Start gegangen sind, vor eben ungefähr 2 Jahren. Das hat uns enorm gefreut, das ist ja klar. Es hat aber auch dazu geführt, dass sehr hohe Erwartungen entstanden sind. Das passiert, ja, also da kann man ja nichts, man kann ja nicht beides haben, also viel Aufmerksamkeit und keine Erwartungen. Wir mussten aber relativ lange Zeit immer bremsen, wenn uns Leute gefragt haben, ja, aber was macht ihr denn da eigentlich? Wie guckt ihr denn dann euch die Algorithmen an? Wie geht das denn? Mussten wir immer sagen, naja, also wir haben da so ein paar Ideen, aber umsetzen können wir die im Moment noch nicht, denn dafür brauchen wir ja Mittel. Ich habe Ihnen von dieser Recherche von ProPublica erzählt. Das war teuer. Die hat ein paar $10.000 gekostet, diese Recherche. Ja, und da hat mir mal einer derjenigen, die das von Stiftungsseiten finanziert haben, gesagt, es war ein außerordentlich effizienter Mitteleinsatz. Denn sonst, wenn man so Forschungsprojekte hat, da legt man ja schnell mal 500.000 Euro auf den Tisch und es kommt nichts dabei raus, was irgendwie öffentlichkeitswirksam ist. Und da ist eben mit unter $100.000 viel erreicht worden. Aber für eine journalistische Recherche ist das wahnsinnig viel Geld. So, also die meiste Zeit mussten wir sagen, wir haben Ideen und dann haben wir zumindest im vergangenen Jahr unser erstes Projekt umsetzen können. Und das heißt die Datenspende. Mal eine Frage an Sie. Wer hat denn davon erfahren? Wer hat das denn mitbekommen, dass es das überhaupt gibt? Okay. 3, 4, 5 ungefähr. Ja? Was wir gemacht haben ist, wir haben gesagt, wir möchten im Rahmen, beziehungsweise wir möchten die Bundestagswahl als Gelegenheit nutzen, mal zu gucken, wie sehr man denn dem Google-Algorithmus auf den Zahn fühlen kann. Ja, also was kann man denn darüber rausbekommen? Es gibt ja diese These, dass sehr stark personalisierte Suchergebnisse angezeigt werden. Also ich bekomme ein völlig anderes Ergebnis auf meinem Computer in Berlin, wenn ich einen bestimmten Suchbegriff eingebe, als Nils Zuraski in Hamburg auf seinem Computer, weil da ein bestimmtes Profil hinterlegt ist und weil er an einem anderen Ort ist und so weiter und so fort. Und wir waren da skeptisch, ja, dass das tatsächlich so ist, haben aber immer gesagt, wichtig ist, dass man eine Möglichkeit hat, das zu überprüfen. Google sagt selber, sie personalisieren nicht stark. Also maximal so 2% der Suchergebnisse sind irgendwie personalisiert. Ja gut, aber ich meine, da kann man sich jetzt drauf verlassen oder man kann gucken, wie man das überprüfen kann. Und dann ist natürlich die spannende Frage, ja, aber wie soll man das denn überprüfen? Man könnte jetzt versuchen, da ganz viele Suchergebnisse hinzuschicken, Proxys aufzubauen und so weiter und so fort. Das ist immer mit großen Problemen belastet, weil Google sowas auch erkennt und dann unter Umständen unterbindet. Die sagen also, unsere Systeme dürfen auch nicht von Robotern abgefragt werden. Und dann haben sich Katharina Zweig und Lorenz Matzert, der vierte im Bunde, also Lorena hatte ich zwar schon einmal implizit genannt, aber nicht explizit, also Lorena Jaume-Palassi, die ist Rechtsphilosophin, dann Katharina Zweig, Informatikerin, Lorenz Matzert, Datenjournalist. Wir vier haben das gegründet und Lorenz und Nina haben sich überlegt, wie man das denn überprüfen kann. Und das Prinzip ist folgendes. Wir haben eine sogenannte Browser-Extension programmiert. Das ist ein kleines Zusatzprogramm, das kann man in seinem Webbrowser installieren, also in Firefox oder Chrome. Safari haben wir nicht gemacht, das verwenden zu wenig Leute, das kostet viel Geld, sowas zu machen, aber diese beiden populären sind halt Chrome und Firefox. Dann hatten wir einen starken Medienpartner, nämlich Spiegel Online, und die haben darauf aufmerksam gemacht, auf dieses Projekt, und haben die Leute aufgefordert, das ist der Sinn der Sache, sich diese Browser-Extension runterzuladen, auf ihrem Rechner zu installieren, und wenn der Rechner mit dem Internet verbunden ist und der Browser ist offen, dann sendet diese Extension automatisch alle 2 Stunden bis zu 6 Mal am Tag dieselben 16 Suchanfragen an Google, sammelt die Ergebnisse ein und schickt uns die Ergebnisse. Was erreichen wir dadurch? Dass wir tatsächlich Nutzer haben. Ja, ich meine, das passiert alles automatisch. Ja, wir arbeiten auch mit Automatisierung. Das passiert natürlich alles automatisch, aber es sind für Google einfach wirklich völlig unterschiedliche Nutzer, die da diese Suchanfragen schicken. Google kann das auch nicht auseinanderhalten. Also es ist zumindest unsere Behauptung, dass die das nicht können. Die sind natürlich sehr clever und wir haben aber auch keine Indizien dafür gefunden, dass sie es versucht haben. Und dann kommen die Suchergebnisse zurück, wir sammeln die alle ein und dann können wir gucken, was passiert denn da. Ja, und wir haben immerhin fast 5000 Leute dazu gebracht, das Ding mindestens einmal zu benutzen. Ja, viele haben es dann auch häufiger verwendet, sodass wir am Ende 6 Millionen Datensätze eingesammelt haben. Und da kann man schon ein bisschen was mitmachen. Das Ergebnis war aber jetzt nicht die Smoking Gun, wie es im Englischen so schön heißt. Ne? Also jetzt der große Beweis dafür, Google ist böse und personalisiert und alle sehen unterschiedliche Suchergebnisse und das polarisiert die Gesellschaft und es zerfällt alles, sondern die machen eigentlich genau das, was sie sagen. Ja? Ist jetzt für die Öffentlichkeitsarbeit nicht so toll, dass wir das rausgefunden haben. Aber da sagen wir natürlich, wir sind auch eine Forschungsinstitution. Ja, wir sind gleichzeitig eine Advocacy-Organisation, aber auch eine Forschungsinstitution. Wir sagen, wir möchten darauf hinwirken, dass wir bessere Informationen darüber haben, was hier tatsächlich passiert, um dann bestimmte Policy-Entscheidungen darauf aufbauend zu treffen. Ja? Und dann muss man das eben machen. Ja? Dann muss man eben rausfinden, was passiert da. Und es gibt einen längeren ersten Zwischenbericht, den Katharina Zweig dazu geschrieben hat. Der ist schon seit September online und der zweite erscheint jetzt in den nächsten Tagen. Ja? Da ist nochmal Google News ein bisschen genauer untersucht worden. Ja, und das Ergebnis ist aber eben in beiden Fällen, naja, so richtig starke Indizien dafür, dass da personalisiert wird, haben wir jetzt einfach nicht gefunden. Was wir aber glauben ist, dass wir zumindest mal so eine Fallstudie geliefert haben, ein Beispiel dafür, wie man so etwas machen kann. Ja? Und da muss noch viel Hirnschmalz reinfließen, wie man zum Beispiel sowas auf Facebook übertragen kann. Das ist eine ganz andere Baustelle, ganz anderes System, funktioniert völlig anders, ist lange nicht so öffentlich, hat ganz andere Datenschutzprobleme, die das mit sich bringt. Ja? Oder was vor allen Dingen dann natürlich auch interessant ist, wie kann man es bei anderen Automatisierungssystemen machen? Wie könnte man denn in Deutschland etwa rausfinden, überhaupt erstmal rausfinden, wo die öffentliche Hand solche Systeme einsetzt und wie könnte man die dann überprüfen. Ja, also zum Beispiel, wie werden Transferleistungen verteilt und wie werden Sanktionen verhängt? Wir glauben, dass da stark auch schon Computersysteme zur Unterstützung verwendet werden, aber wir wissen es noch gar nicht so genau, weil wir gar nicht die Möglichkeit hatten, das bisher zu recherchieren. Nur um Ihnen mal ein paar Beispiele zu geben dafür, dass wir da also in ganz verschiedene Richtungen gucken und jetzt das erste Beispiel dafür zeigen können, wie wir es dann tatsächlich gemacht haben. Seit dem 1. Januar oder seit dem 2. natürlich wirklich läuft ein zweites Forschungsprojekt, das wir von der Hans-Böckler-Stiftung finanziert bekommen. Und da geht es um Automatisierung im Personalmanagement. Also nicht in der Personalauswahl, ne, sondern es werden auch solche Automatisierungssysteme im Management eingesetzt von Personal, um zum Beispiel rauszubekommen, gibt es eine größere Wahrscheinlichkeit bei Mitarbeiterin B, dass die abwandert. Ja, die ist uns aber sehr viel wert, also möchten wir jetzt die gerne halten. Vielleicht müssen wir der eine Gehaltserhöhung geben. Ja? Oder das negative Szenario, wir haben herausgefunden, der Mitarbeiter C wird unsere Erwartungen nicht erfüllen, vielleicht sollten wir den lieber schneller oder früher loswerden als später. Ja? Es ist ja immer das eine und das andere. Ne? Man kann gute und schlechte Dinge damit erreichen. Und das schauen wir uns jetzt die nächsten 2 Jahre ein bisschen genauer an. Und da wird es auch wieder sehr stark davon abhängen, welchen Einblick bekommen wir denn. Ja? Da ist auch viel Kreativität gefordert. So. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben noch 20 Minuten, ne? 25 Minuten, sehe ich das jetzt richtig? Ja. Dann gebe ich Ihnen noch schnell das letzte Beispiel und dann höre ich auch wirklich auf. Punkt 8, Punkt 2, was Sie nicht tun dürfen. Sie stimmen zu, dass Sie Folgendes nicht tun werden. Software, Geräte, Skripts, Roboter oder sonstige Mittel oder Prozesse entwickeln, unterstützen oder nutzen, einschließlich Webcrawler, Browser-Plugins und Add-ons, sowie andere Techniken oder manuelle Vorgehensweisen, um die Dienste zu scrapen oder anderweitig Profile und andere Daten von den Diensten zu kopieren. Das ist ein Ausschnitt aus den Nutzungsbedingungen von LinkedIn, ja, so eine Art professionelles Netzwerk, ja. Sowas wie, keine Ahnung, Facebook, um Jobs zu finden. Und das ist jetzt aus deren Nutzungsbedingungen. Und die gelten erstmal. Ja? Da kann man jetzt nicht sagen, ist uns egal. Wenn wir zum Beispiel sowas wie dieses Google-Projekt da mit LinkedIn machen würden, dann könnte es sein, dass wir von denen Anwaltspost bekommen, in der steht drin, hören Sie bitte sofort damit auf, Unterlassung, wenn nicht, dann 50.000 Euro Strafe und so weiter. Und dann kann man anfangen, sich mit denen zu streiten. Die haben einen langen Atem, aber man kann jedenfalls erstmal nicht einfach sagen, das interessiert uns nicht, das gilt nicht, sondern diese Nutzungsbedingungen, die gelten erstmal. Ja? Ob man dann am Ende vor dem BGH gewinnt und der sagt, nee, es war schon alles ganz in Ordnung, was Sie gemacht haben, naja, ist eine schwierige Sache. Das heißt, wir müssen auch an der Stelle, wo es um die Praxis geht, viele, viele Hürden noch überwinden müssen, um solche Systeme besser unter die Lupe zu nehmen. Und deswegen, hatte ich Ihnen schon gesagt, sind die nächsten Schritte eben diese bessere Definition von ADM, eine Klassifikation von verschiedenen Algorithmen, wo die eingesetzt werden und wie gesellschaftlich relevant die sind. Ne, also Mapping des Einsatzes. Diese Analyse sektorspezifischer Regulierung, die ich Ihnen auch genannt hatte, besser zu klären, welche Art von Transparenz wir denn eigentlich haben wollen. Recherche und Berichterstattung, ganz klar, das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen natürlich nach Möglichkeit auch bald solche Geschichten haben, bei denen wir mal ein bisschen besser zeigen können, wo diese Systeme überall schon im Einsatz sind und mit welchen Konsequenzen. Und dann eben ganz konkret sowas wie, müsste man sich dafür einsetzen, dass es eine Forschungsausnahme gibt, ja, für die Untersuchung von solchen Systemen, sodass man sich eben genau nicht mehr mit diesen Geschäftsbedingungen rumschlagen muss. Oder sollte es eine Änderung bei Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen geben? Ja, das könnte man ja fordern. Ich habe Ihnen eben gesagt, warum wir da einigermaßen skeptisch sind, aber das ist ja nicht das Ende der Debatte, sondern da sind wir ja auch erst am Anfang. Und das sind sozusagen die die Fragen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen werden und für die wir, können Sie sich vorstellen, einige Zeit brauchen werden, das heißt diese, und wir sind ja nicht die Einzigen, die sich damit beschäftigen, worüber wir dann eben in den nächsten Jahren diskutieren werden. Und nicht nur in den nächsten Jahren, sondern eben auch in den nächsten 20 Minuten und zwar mit Ihnen. Und als Rausschmeißer jetzt noch ein Zitat, das kürzlich jemand bei einer Diskussion über Algorithmen in Brüssel verwendet hat. Es gab mal eine Zeit, da gab es eine Art wissenschaftliche, wie soll ich das nennen, da war eine bestimmte Art von Methodenuntersuchung, war en vogue. Ich gehe da jetzt nicht weiter darauf ein, um was es geht, aber das fand ich ganz gut, dass der Kollege das eben auch im Zusammenhang mit dieser Debatte zitiert hat. Der ist dafür zuständig, dass die EU ein großes Forschungsprogramm dazu gerade initiiert hat. Und die Leute, die das damals propagiert haben, die haben gesagt, Facts are uncertain, values in dispute, stakes high and decisions urgent. Ja? Also die Fakten sind irgendwie unklar. Unsere Werte werden diskutiert und werden vor allen Dingen in Frage gestellt. Es geht um wirklich weitreichende Konsequenzen und die Entscheidungen sind wirklich dringend. Ja? Und man kann sagen, ja genau, so ist es. Ja? Aber das ist auch nicht wirklich was Neues. Vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion.
Ich fange vorne an. Schnelle Hand. Wenn man das Licht anmacht. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Das war ein Bemerkung.
Warum finden wir es nicht gut, über Autonomie zu sprechen? Wir finden es sehr gut, über Autonomie zu sprechen, aber wir halten es für falsch, diese Systeme autonome Systeme zu nennen, weil autonom in einem starken Sinne nur Menschen sein können. Ja? Also wir gehen davon aus, dass nur der Mensch einen freien Willen hat, autonom entscheiden kann, Intentionen hinter bestimmten Handlungen stehen, die wir Entscheidungen nennen. Und wenn man das auflöst, wenn man dann eben tatsächlich von autonomen Systemen spricht, wie etwa dem autonom fahrenden Auto, dann birgt das die Gefahr, dass man eben eine Verwischung auch vornimmt, weil auf einmal der Eindruck entstehen könnte, ja, diese Systeme müssten die Verantwortung übernehmen. Die Autonomie ist die Basis dafür, dass wir Verantwortung zuweisen. Ja, das tun wir ja bei Menschen auch, also wenn zum Beispiel die Autonomie von Menschen eingeschränkt ist, durch eine Geisteskrankheit, durch Betrunkenheit tatsächlich, ja, dann wird eine bestimmte Art von, also dann wird eine Abwägung vorgenommen, ob man wirklich die volle Verantwortung für sein Handeln übernehmen muss. Und wenn aber die Autonomie da ist, die volle Autonomie, muss auch die volle Verantwortung übernommen werden. Und wenn wir das jetzt auflösen und sagen, auch solche technischen Systeme sind autonom, dann haben wir auf einmal die Debatte darüber, ich war es nicht, mein Auto war es. Ja? Und das kann es nicht sein. Nein.